Rosselt.
Ja.
Darf ich uns gratulieren zu diesem historischen Moment, der jetzt am 1. März passiert ist?
Ja, darfst du definitiv.
Für alle, die nicht wissen, worüber sprechen die da jetzt? Es ist jetzt so, unser wunderbarer Gesundheitsminister hat sich dazu entschieden, dass sämtliche Corona-Maßnahmen in den Krankenhäusern entfallen, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, obwohl sämtlich ist auch übertrieben. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Die Possi und ich müssen auf Arbeit keine Maske mehr tragen.
Wuhu!
Und posselt, da ich ja momentan ohne Einsatz bin und noch ein bisschen zu Hause chill, habe ich das noch nicht live erlebt im Krankenhaus, aber du bist ja ein fleißiges Bienchen, immer am Hasseln, 85.000 Überstunden am Sammeln in deiner geilen Festanstellung. Erzähl mir doch mal bitte, wie das war, ohne Maske.
Also ohne Scheiß, das kam wirklich so rüber, als wäre es wirklich irgendwie ein historischer Moment, weil man kam schon rein, alle so, keine Maske mehr. Und unser Chefarzt kam uns entgegen und von weitem dachte ich mir so, wer ist das? Also wir haben ja noch gar keine Besuchszeit, ne? Und man vergisst auch tatsächlich so zwischendurch, wie die Menschen eigentlich unter den Masken aussehen.
Naja, der Chefarzt, ja, ist auch nicht, sieht auch nicht so toll
aus. Würde ich nicht sagen. Auf jeden Fall, das war einfach so ungewohnt, aber so schön auch. Aber auch Nachteile, man riecht natürlich wieder alles. Und man sieht und erkennt jede Gesichtsgrimasse, die man vielleicht Angehörigen gegenüber zeigt, unbewusst. Und manchmal denke ich mir so, muss doch die Maske aufsetzen. Aber alle freuen sich sehr, aber die Angehörigen müssen noch welche tragen.
Ja, und das ist ja das.
Aber es gab bis jetzt noch keine Diskussion, tatsächlich.
Aber das ist wirklich das, was ich nicht verstehe, ne? So, schau mal. Wir beide, angenommen, wir sind jetzt normal arbeiten, ne?
Ja.
Wir kloppen jetzt einen Frühdienst von 6 bis, keine Ahnung, 14 Uhr, ne? Müssen da keine Maske tragen. Aber wir gehen jetzt 2 Stunden später in das Krankenhaus, weil unsere Oma da liegt und wir wollen die besuchen. Da müssen wir eine Maske aufziehen.
Also ich denke mal einfach, dass sie sich denken, wir haben nur unseren Job als Leben und gehen direkt schön brav immer nur nach der Arbeit nach Hause.
Klar.
Treffen uns mit keinem. Weil ich finde das halt auch total schwachsinnig. Wir sind auch normale Menschen, wir haben danach auch noch ein Leben. Das ist alles gleichgestellt. Also theoretisch, finde ich, könnten die eigentlich auch keine Maske tragen, weil jeder hat ja einen Alltag nach dem Krankenhaus. Aber es ist immer noch sehr ungewohnt.
Also ich muss sagen, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich weiter Maske tragen werde oder nicht. Also jetzt nicht unbedingt die FFP2-Maske, weil das ist halt doch schon hart anstrengend, die halt 8 Stunden so zu tragen. Aber ich denke, so ein OP-Mundschutz, zumindest die erste Zeit. Ja, ich bin mir halt unsicher. Also mir ist das auch kackegal, was die Kollegen machen. Soll jeder das für sich selber entscheiden und so, ne? Aber ich bin mir halt unsicher, weil ich denke, zumindest also auch durch diesen Mundschutz, das hat schon ein paar Vorteile, ne?
Das hat viele Vorteile, ne?
Wie du sagst, so, man nimmt die Gerüche nicht so stark wahr. Man kann darunter auch so gewisse Grimassen verstecken. Du weißt, wie ich bin, ne? Also ich kann mir dann vielleicht in den entscheidenden Momenten auf die Zunge beißen und meinen Mund halten, aber du weißt,
dein Gesicht sagt einfach alles.
Das habe ich nicht unter Kontrolle. Mein Blick sagt einfach alles. Und dann wissen die anderen schon, was abgeht bei mir, ne? Ja, und halt manche Leute, also es gibt ja nicht nur Covid im Krankenhaus, es gibt ja auch MRSA und Clostridien und ach, was weiß ich nicht alles. Und da schützt das ja auch schon so ein bisschen. Also ich bin mir unsicher. Ich finde es geil so, dass die Maskenpflicht weg ist, aber ich weiß noch nicht, ob ich eine OP-Maske tragen werde oder nicht.
Das Lustige ist ja auch, jetzt wirst du ja komisch angeguckt, wenn du eine Maske trägst. Also weißt du, das ist jetzt komplett anders.
Ja, ich weiß noch, wie das war, als letztes Jahr diese allgemeine Maskenpflicht entfallen ist, auch beim Einkaufen und so, ne?
Gruselig.
Mein Mann und ich waren das erste Mal wieder beim Aldi ohne Mundschutz und wir kamen uns vor wie Aliens, weil gefühlt alle haben noch einen Mundschutz getragen, also eine Maske und so, und wir nicht. Und ich hatte irgendwie so ein schlechtes Gewissen, aber denke ich mir halt auch so, weißt du was, ey, ich muss 8 Stunden auf der Arbeit jeden Tag diese Scheiße da tragen. Ich bin froh, wenn ich mal Luft kriege.
Ich habe jetzt auch wie ein Schwerverbrecher im Aldi gefühlt. Ich dachte, die gucken mich alle an. Dabei war da wahrscheinlich nur Einbildung. Aber wir hatten jetzt, glaube ich, 1093 Tage einfach Maßnahmen. 1093 Tage. 3 Jahre ist das schon her. Mir kam da nicht vor wie 3 Jahre.
Ja, furchtbar. Ja, Posselt, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du auf TikTok auf eine junge Dame aufmerksam geworden bist, die sich für Madeleine McCann hält. Wir erinnern uns halt dran, dieses junge Mädchen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt sie war, wurde vor 16 Jahren oder so im Urlaub mit ihren Eltern entführt und bis heute fehlt ja von ihr jede Spur. Und du hast ja gesagt, dass du uns da ein bisschen auf dem Laufenden halten möchtest. Was gibt's denn da Neues zu erzählen?
Also es gibt ja dieses polnische Mädchen, das 21 Jahre ist und die hat jetzt gesagt, sie hat die Befürchtung, dass sie Madeleine McCann ist, weil sie von einem Deutschen damals auch missbraucht wurde. Man hatte damals im Verdacht, dass dieser Christian B. was mit dem Verschwinden zu tun hat. Sie wurde dann noch adoptiert und jetzt hat sie halt das Gefühl, dass sie Madeleine McCann sein könnte, weil die Pupillen weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Sie wollte auch einen DNA-Test, nur der wurde jetzt abgewiesen, weil die Medien und auch die Involvierten das alles sehr fraglich finden. Weil, wenn man genauer hinguckt, gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Gab es auch Leute, die haben sich wirklich die Bilder angeguckt und gesagt, nee, also die Nase passt zum Beispiel nicht von den beiden oder die Augen, der Augenabstand ist zu weit. Und sie hat sich jetzt ein persisches Medium zur Seite genommen. Und dieses Medium hat vor ein paar Jahren gesagt, ich wusste, dass dieser Fall aufgerollt wird. Und die haben sich jetzt in Polen getroffen zu einem Interview. Und das können wir euch auch gerne verlinken, falls ihr da interessiert seid. Bei Instagram unter Two Nurses and a Crime unterstrich Podcast. Und ein Verhaltensexperte sagte auch, er geht tatsächlich von geistlicher Verwirrung aus, weil sie halt auch adoptiert wurde. Sie sagt auch selber, sie weiß nicht, wer sie ist. Und deswegen geht man davon aus, dass sie vielleicht einfach den Wunsch hat, einfach irgendwo dazuzugehören.
Also, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, ne? Ich habe mir jetzt nicht unbedingt da, ich weiß nicht, wie viele TikToks zu angeguckt oder irgendwelche Artikel durchgelesen. Aber das, was ich gelesen habe, da muss ich ehrlich sagen, ich finde, das ist Schwachsinn, was sie erzählt. Also, ich denke nicht, dass sie tatsächlich Madeleine McCann ist.
Glaube ich auch nicht, weil die Beweise halt oder die Sachen, die gezeigt werden, halt immer weniger dafür sprechen.
Ja.
Wie gesagt, sie sagt selber, sie weiß nicht, wer sie ist. Ich kann sie irgendwo verstehen, dass sie denkt, vielleicht bin ich das einfach, weil sie irgendwo dazugehören möchte. Aber viele sagen auch, die wirkt sehr, ja, labil und
Weil die Familie, die sagt das ja auch selber, dass sie halt psychisch krank ist
ja.
und ja, das wahrscheinlich sich nur einbildet. Und die Familie sagt halt auch ganz klar, ja, wir haben Fotos von ihr aus dem Kinderalter
Genau.
und die Familie bestreitet das halt auch. Also die sagen ganz klar, unsere Tochter ist nicht Madeleine McCann.
Ja, wobei viele ja auch sagen, ja, es ist schwer, dass sie so eine Aussage tätigen, weil, naja, sie wurde trotzdem adoptiert, was natürlich da vorher war, ne? Aber ich glaube mittlerweile, dass dieses Mädchen leider auch, ja, Aufmerksamkeit braucht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da mit diesem Medium bei rauskommt. Eigentlich hatte dieses Mädchen auch einen Instagram-Account, der ist seit heute weg. Jetzt gibt es da halt nur so Fakes. Ich hoffe, ja.
Dass sich das bald
Ja,
aufklärt.
weil die richtigen Eltern tun mir halt auch unfassbar
Ja,
leid.
ja.
So, man kann jetzt sagen, okay, ich willige den DNA-Test ein, aber was ist, wenn es nicht mein Kind ist, dann wird das alles wieder aufgewühlt und.
Ich wollte gerade sagen, weiß man denn, was die echten Eltern von Madeline wollen?
Nein, es gab immer noch nicht, also es gab immer noch kein offizielles Statement, weder zum DNA-Test noch zu allem drumherum.
Weil ich kann mir halt vorstellen, dass es für die halt auch sehr anstrengend ist. Ich denke, irgendwo möchte man mit der Vergangenheit vielleicht abschließen, weil es ist einfach grausam, nicht zu wissen, was mit dem Kind passiert ist. Und vielleicht, also es sind jetzt Mutmaßungen, vielleicht möchte die Familie auch einfach nur nach vorne gucken.
Die hat ja auch noch
Und
zwei andere Kinder, ne?
genau, und dann wird dieser Fall halt immer wieder aufgewühlt und man wird immer wieder daran erinnert. Ich meine, man kann es sowieso nicht vergessen, das ist dein Kind, ne? Aber wenn die Medien dann wieder so auf dich zukommen, es ist
Ja,
schon
letztes
hart.
Jahr wurde eine Doku wieder über Madeleine McCann auf Netflix gedreht. Jetzt kommt da ein Mädchen, die sagt, ich glaube, ich bin's. Dann gibt es auch wieder Theorien zu noch einem anderen Model. Die sieht ja der Madeleine McCann noch unfassbar ähnlicher. Und du kannst dich halt nie ganz vor den Medien schützen. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Paparazzis vielleicht jeden Tag vor deren Haus stehen und ein Interview wollen.
Ja, Posse, du hast ja jetzt gerade schon Netflix erwähnt, um da mal den Bogen zu schlagen. Wir beide streamen ja sehr gerne Filme und
Oh
Serien
ja.
auf den unterschiedlichsten Anbietern. Und das ist jetzt leider keine beauftragte Werbung, aber ich möchte dir wirklich eine neue Serie empfehlen und unseren ZuhörerInnen auch. Und zwar gucke ich ja auch so ein bisschen mal auf RTL Plus, ne? Also ich gucke mir jetzt nicht da diese ganzen Trash-Serien an, das mache ich, also mache ich wirklich nicht, ne? Wenn du mir irgendwas erzählst, Temptation Island oder so. Also ich habe das mal gehört, aber ich habe noch nie eine Folge davon geguckt oder ich weiß nicht, was es da noch für Serien gibt. Du guckst schon so, als würdest du dir das alles reinziehen.
Nee, ich gucke tatsächlich nur auf Netflix Too Hot to Handle, das ist amerikanisch. Und eigentlich mag ich wirklich kein Trash-TV, das weißt du. Aber das ist einfach geil. Das ist einfach so gut gemacht, dass man denkt, weiter, und das kann, also man regt sich mit auf und das ist tatsächlich das Einzige, was ich gucke. Und da kam jetzt auch die deutsche Wahnsinn. Interpretation
ja, raus. Ja, ich werde mir das nicht anschauen, ich finde das nicht so toll. Was ich aber dafür umso mehr empfehlen kann, und es läuft halt auf RTL Plus, das ist die Serie Why Woman Kill. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Mega interessant. Mein Mann und ich haben uns das jetzt angeschaut. Also wir sind noch nicht durch mit der Staffel. Wir haben jetzt ein paar Folgen gesehen. Im Wesentlichen geht es darum, da sind drei verschiedene Frauen in unterschiedlichen Jahrzehnten. Eine lebt in den 60ern, eine lebt in den 80ern und eine lebt so in der Gegenwart, so um 2019 rum. Und diese Frauen leben alle in demselben Haus. Halt zu unterschiedlichen Zeiten. Und haben, ich sag mal so, Problemchen mit ihren Ehemännern. Und es ist halt so ein bisschen True Crime-mäßig, weil sehr wahrscheinlich wird einer sterben.
Mensch.
Ja, also es ist super interessant bis jetzt. Ich möchte halt nicht so viel spoilern. Ich habe halt auch noch nicht so viel gesehen. Wir haben die ersten 3-4 Folgen geguckt. Aber bis jetzt gefällt es mir wirklich richtig gut. Vor allem die Schauspielerin, die in den 60er Jahren spielt, die hat es mir angetan. Ich finde die tatsächlich...
Kennt man die?
Also ich kenne sie jetzt nicht, das heißt aber nichts. Frag mich jetzt bitte nicht, wie sie heißt. Ich kenne mich mit Schauspielerinnen und so alles nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie die Leute heißen und...
Ist ja auch eigentlich egal.
Ja, auf jeden Fall ist diese Folge sehr spannend und ja, handelt halt eben auch um True Crime. Und ich glaube, wir beide unterhalten uns jetzt auch endlich mal über True Crime, nachdem wir jetzt hier schon mehrere Minuten über andere Themen sprechen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zur 10. Folge Teil 2. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben vor 2 Wochen schon den ersten Teil dieser Folge hier hochgeladen. Und wir reden über die Colonia Dignidad, eine Sekte, die ihre Ursprünge in Deutschland hat und mittlerweile ja, nach Chile expandiert hat. Falls ihr jetzt gerade nicht wisst, worüber redet sie da schon wieder, dann hört euch bitte nochmal die Folge von vor 2 Wochen an, damit ihr wisst, was jetzt passiert. Und für alle anderen, die den ersten Teil schon gehört haben, geht es jetzt weiter. Possi, wie hast du die letzte Folge denn eigentlich verdaut?
Gut tatsächlich, aber wie wir mittlerweile alle wissen, habe ich immer sehr interessante Träume.
Mhm.
Ich glaube, 1-2 Tage später, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, habe ich tatsächlich geträumt, dass ich aus einer Sekte geflüchtet bin.
Oh, das ist interessant.
Und dieser Traum, der war so real und ich bin immer wieder abgehauen und dann hat man mich aber wieder irgendwie gefunden. Dann bin ich bei irgendwelchen fremden Menschen untergekommen und dann wurde ich wieder gefunden und dann ging auch irgendwann mein Wecker für die Arbeit. Aber dann dachte ich mir so, mein Gott, der arme Wolfgang. Und da auch nochmal meinen größten Respekt an diesen Menschen. Wir wissen ja, was der für einen Fußweg hinter sich gelegt hat. Und was, ich will gar nicht wissen, was der alles für Ängste hatte, als der geflüchtet ist.
Wir haben auch einige Zuschriften bekommen, dass diese Folge wirklich was mit ihnen gemacht hat. Also wir haben ja letzte Woche schon angeteasert, es ist nun mal was anderes als das, was wir hier sonst machen. Sonst sprechen wir über Serientäter und Mörder und Mörderinnen auch zwischendurch mal. Aber jetzt ist das halt natürlich eine ganz andere Nummer mit einem ganz anderen Täter, mit einer ganz anderen Opferzahl.
Hm.
Okay, Posse, bist du denn bereit, dass ich dir noch etwas mehr erzähle?
Ja.
Okay, dann geht's los. Nach dem Militärputsch gegen den marxistisch-sozialistischen Präsidenten Salvador Allende im Jahr 1973 regiert von nun an Augusto, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pinochet. Kann halt kein Spanisch.
Ich auch nicht.
So. Aber merkt ihr den Namen, der ist noch ganz wichtig. Schäfer und er werden gute Verbündete. Pinochet und seine Gefolgsleute aus dem Militär und dem Geheimdienst nutzen fortan das Gelände der Colonia Dignidad zur Festnahme, Folter und Tötung von Regimegegnern. Dafür sieht man darüber hinweg, dass Schäfer über 200 Menschen als Geiseln hält, sich an den Jungen sexuell vergeht und die Leute schwer körperlich misshandelt. Die Colonia Dignidad war sogar indirekt am Militärputsch beteiligt. Die Sekte hatte nämlich über Jahre einige externe Unterstützer gesammelt. So wurden Bauern, Beamten der Polizei und auch Politiker von der Sekte mit Gefälligkeiten bestochen.
Boah, das ist schon dreist.
Diese sorgten als Dank dafür, dass sich niemand in die Angelegenheiten von Paul Schäfer einmischte. Diese Korruption geht so weit, dass Schäfer nun auch Kontakte mit der rechtsextremistischen Gruppierung Patria y Libertad pflegt, die letztendlich für den Putsch gegen das chilenische Militär verantwortlich sind. Da Schäfer nun also einen Freifahrtschein vom neuen chilenischen Diktator genießt, nutzt er diesen selbstverständlich zu seinem Vorteil aus. So konnte er, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen, Waffen aus Deutschland nach Chile schmuggeln.
Yo.
So Posselt, jetzt überleg doch mal, du bist so ein Sektenführer und bestellst dir so ein paar Waffen nach Chile. Was würde denn da so in deinem Warenkorb landen? Wir reden ja von Kriegswaffen auch.
La Bomba.
Mhm, ja.
Granaten.
Oh ja, sehr gut.
Noch mehr La Bombas.
Genau. Per Schiff lässt er sich nicht nur Schusswaffen, sondern auch Raketenwerfer,
Raketen
und Granaten liefern. Wie wir mittlerweile wissen, ist Schäfer einfach größenwahnsinnig und so bleibt es nicht nur bei eben erwähnten Waffen. Zwischen 1978 und 1980 soll er auch das giftige Gas Sarin in seiner Kolonie produzieren. Schon mal davon gehört?
Mm-mm.
Kein Problem. Sarin ist ein Nervengift, das bereits in geringer Dosis tödlich ist. Etwa 10 Milligramm reichen aus, um einen Menschen zu töten. Es wird über die Augen und Haut, vor allem aber über das Atmen aufgenommen. Sarin wirkt dann im synaptischen Spalt des Nervensystems. Bei einer Sarinvergiftung sind Symptome wie Nasenlaufen, Sehstörungen, Pupillenverengung, Augenschmerzen, Atemnot, Speichelfluss, Muskelzucken, Schweißausbrüche, Erbrechen, Stuhlinkontinenz, Ohnmacht und Atemlähmung bis hin zum Tod üblich.
Boah, das sind aber viele Symptome
für ihn. Mhm. Die Heilung einer solchen Vergiftung ist sehr schwierig, da sich Sarin nur langsam oder gar nicht vom blockierten Enzym lösen lässt.
Ja, die Todeswaffe, ne? Theoretisch. Ja, nee, ist so.
Schäfer spielt nach außen weiterhin heile Welt. Gaukelt Medien aus aller Welt vor, wie schön das Leben in dem chilenischen Dorf ist. Er bekommt weiterhin Besuch von vielen Journalisten, die fleißig darüber berichten, dass ein deutscher Auswanderer mit seinen Anhängern in Chile lebt. 1977 besucht ihn sogar Franz Josef Strauß, der später der bayerische Ministerpräsident wird.
Jetzt nochmal, weil ich bin. Wussten die Journalisten wirklich, dachten die wirklich, es ist eine heile Welt oder haben die sich schon gedacht, dass da was im Busch ist?
Ja, die meisten haben eigentlich gedacht, yo, ist alles in Ordnung und...
Aber wie? Dann musst du mir vorstellen, was der Mensch sich für eine Fassade aufbaut, dass das so viele Jahre einfach nicht entdeckt wird und wahrscheinlich so Familien denken, ach, guck mal, da kann man doch mal schön in dem Sinne hospitieren und sich einfach mal angucken, wie das Leben so in der Sekte ist. Und dann kommen sie wahrscheinlich nie wieder raus.
Genau das ist der Plan. Strauß ist übrigens auch in Chile, weil er dort den Ehrendoktortitel der Universidad de Chile erhält.
Ehrendoktortitel? Für was? Den finde ich schon sehr unsympathisch.
Anhänger, die jetzt fliehen möchten, brauchen auch nicht auf Hilfe von der deutschen Botschaft in Santiago zu hoffen. Diese hat Schäfer nämlich mittlerweile auch in sein Netzwerk integriert.
Ey, dann bist du ja verloren, dann bist du ja dem Tode geweiht.
Da Schäfer seine Handwerker zur Renovierung des Botschaftsgebäudes schickte, zeigten die hiesigen Botschafter sich selbstverständlich auch erkenntlich. Besonders Botschafter Erich Stretling soll in die korrupten Machenschaften verwickelt gewesen sein. Ihm und seinen Kollegen wird später von Mitgliedern der Colonia Dignidad vorgeworfen, dass die deutsche Botschaft Anhänger, die versucht hatten zu fliehen, in das Dorf zurückgeschickt haben. Im ersten Teil haben wir ja schon über Wolfgang Knese und seine unfassbare Flucht gesprochen. Und wie man sich vorstellen kann, gibt es auch noch viele weitere traurige Schicksale von Kindern in der Kolonie. Und ich möchte jetzt stellvertretend für viele andere Opfer die Geschichte von Willi Malissa erzählen. Willi ist 10 Jahre alt, als er in das Jugendheim in Siegburg kommt. Auch er wird schnell Opfer von sexuellem Missbrauch seitens Schäfers. Willi fasst all seinen Mut zusammen und erzählt seiner Mutter, dass Schäfer sich an ihm vergeht. Doch sie glaubt ihm nicht. 1961, da ist Willi 12 Jahre alt, reist er als einer der ersten in Chile an. Zusammen mit anderen Mitgliedern hilft er beim Aufbau des Dorfes und bereitet es für die Ankunft der anderen Siedler vor. Die Arbeit macht ihm Spaß und schnell wird er zu einer von Schäfers besten Arbeitern. Dieser ernennt Willi schließlich zum Leiter des Goldbergwerks und Maschinenfahrer. Dass Schäfer Willi immer wieder missbraucht und schlägt, erklärt sich Willi so, dass Schäfer immerhin ein Prediger und Mann Gottes ist. Der Sektenführer weiß, dass Willi ihm treu und unterwürfig ist und so gibt er ihm eine schreckliche Aufgabe. Willi soll 1978 die Leichen der gefolterten Regimegegner ausgraben und verbrennen.
Wie alt ist er da zu diesem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt ist er 29.
Mein Gott. Weißt du denkst, du bist der beste Arbeiter? Denkst dir, boah, ich krieg vielleicht eine Erhöhung oder so und dann sagt der Typ dir, ja, komm, buddel die mal alle aus.
Naja, man muss sagen, das ist ja auf diese ganze verdrehte Art und Weise schon der größte Vertrauensbeweis von Schäfer.
Ja, aber es ist so ekelhaft.
Ja, natürlich ist es ekelhaft. Das meine ich. Natürlich ist es ekelhaft. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer für Willi. 1963 hatte er zuvor die 2 Jahre jüngere Edeltraut Bonau kennengelernt. Edeltraut kam zusammen mit ihren Eltern aus Deutschland nach Chile. Ihrem Vater hatte Schäfer versprochen, für die Familie ein Haus zu bauen. Dieses Versprechen hielt Schäfer aber nicht ein. Als Edeltrauts Vater Paul Schäfer bat, das Versprechen einzulösen, wurde die Familie verpönt. Edeltrauts neuer Spitzname war von nun an Sau.
Was? Und so haben die alle genannt, weil sie es wahrscheinlich mussten.
Dennoch verliebten sich Edeltraut und Willi ineinander. Die Liebe stand aber unter keinem guten Stern, da Männer und Frauen weiterhin strikt voneinander getrennt wurden. Und so dauerte es fast 10 Jahre, bis die beiden das erste Mal miteinander sprechen.
Ach, haben die sich so über Blickkontakt?
Mhm. Willi kommt der Aufforderung von Schäfer, die menschlichen Überreste der Opfer zu verbrennen, nach. Das ließ ihn erkennen, dass er viel für seinen Anführer getan hatte. Und so nimmt Willi wieder einmal in seinem Leben all seinen Mut zusammen und hält bei Schäfer um die Hand von Edeltraut an. Es vergehen wieder weitere Jahre, bis Willi seine Jugendliebe endlich heiraten darf.
Ist das jetzt wirklich positiv gemeint? Oder ja, passiert da noch?
Die beiden
dürfen dann.
Die beiden durften heiraten, ja.
Oh, ich dachte, du sagst jetzt, wenn der das erfährt, dann...
Willi und Edeltraut erhoffen sich nun, dass sie ihre Liebe wie ein normales Paar ausleben können. Doch auch diese Hoffnung wird zerschmettert. Obwohl sie verheiratet sind und zuvor den Segen des Sektenführers erhalten haben, können sie sich nur heimlich treffen. Die beiden bekommen insgesamt 2 Kinder, die ihnen auch wenige Wochen nach der Geburt entrissen und in das Kinderhaus gegeben werden. Ich hatte ja in der letzten Folge bereits erwähnt, dass es auf dem Grundstück der Kolonie ein Krankenhaus gab.
Ja.
Und da Krankenhäuser ja auch unser natürliches Habitat sind, möchte ich auf dieses noch etwas genauer eingehen.
Okay.
Wir erinnern uns, das Krankenhaus der Colonia Dignidad behandelte auch Menschen, die kein Teil der Sekte waren. Es galt als sehr modern und dort konnten Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden, die in anderen Krankenhäusern der Region nicht möglich gewesen sind. Und eben wie andere öffentliche Krankenhäuser erhält auch dieses staatliche Subventionen. Wenn wir uns noch einmal an Wolfgang Knese aus Teil 1 der Folge erinnern, wissen wir, dass Sektenmitglieder bei Fluchtversuchen mit Psychopharmaka sediert wurden. Ein weiteres Opfer der scheinbar medizinischen Behandlung im Klinikum Colonia Dignidad ist Peter Rahl. Es ist April 1985. Seit 2,5 Jahren wird Peter Rahl schon in einem Einzelzimmer des Krankenhauses festgehalten. Er ist isoliert. Nur wenige ausgewählte Krankenschwestern dürfen das Zimmer betreten. In Zimmer 11 liegt der gefährliche Patient. Sektenarzt Hartmut Hopp begrüßt Peter und erzählt ihm, dass die beiden nach Deutschland reisen werden. Man müsse herausfinden, woran Peter wirklich leidet, und in Chile habe man nicht die medizinischen Möglichkeiten dazu. Eine Woche später sitzt Peter mit Hartmut Hopp im Flugzeug. Ihr Ziel? Siegburg, wo die Private Social Mission weiterhin tätig ist. Sie fahren nach Bonn in eine psychiatrische Klinik. Peters Kopf wird verkabelt und er muss sich einem MRT unterziehen. Was der Bonner Arzt feststellt, ist allerdings nicht das, was sich Sektenarzt Hopp erhofft hat. Dr. H. aus der Klinik am Venusberg kann keine Auffälligkeiten an Peters Gehirn finden. Man solle sämtliche Medikamente absetzen und den 29-jährigen Patienten in 2 Wochen zu einer Kontrolle vorstellen. Ferner möchte Dr. H. seinen Patienten beruhigen und versichert ihm, dass Peter keine Angst haben müsse, krank zu sein. Doch in Wirklichkeit hat Peter nie daran gezweifelt, dass er gesund ist. Was war geschehen? Peter ist 17 und hat gerade seinen Schulabschluss gemacht, als er sich entscheidet, in die Colonia Dignidad zu gehen. Ihm stand die Wehrpflicht bevor und diese wollte er umgehen. Von Bekannten seiner Mutter hatte er über die paradiesischen Aussichten in Chile gehört. 3 Tage nach seiner Ankunft erhält er nächtlichen Besuch von Schäfer. Daraufhin schreibt Peter einen Brief an ihn. Er fragt ihn, ob er nicht wisse, dass der sexuelle Missbrauch an ihm eine Sünde ist und dass er sich eine Erklärung wünscht. Als Konsequenz wird er in die Klinik geschickt. Dort wird er immer wieder über einen Zeitraum von Jahren mit Elektroschocks gequält und mit Medikamenten ruhiggestellt.
Boah, ich komme darauf nicht klar, ey.
Bis zu 20 Tage liegt er im Koma. Eine Reinigungskraft erzählt später, dass sie der Krankenschwester einmal beim Reinigen von Peter helfen musste. Dieser hatte im Rahmen der Sedierung die Kontrolle über seinen Körper verloren und seine Notdurft im Bett verrichtet. Im Bericht von Hartmut Hopp an den deutschen Arzt in Bonn schreibt Hopp, dass Peter auffällig wäre. Er würde perverse sexuelle Gelüste verspüren und Ehepaaren in ihrer Privatsphäre nachstellen. Alles Lügen, wie man heute weiß.
Auch dass der deutsche Arzt das so geglaubt hat, ne? Gut, es waren noch andere Zeiten, da war ja eh alles speziell. Ich glaube, in dem Moment wärst du lieber tot.
Ja, die haben ja ein richtig gutes Schauspiel gespielt. Die haben dem Arzt ja erzählt, das hörst du ja auch in diesem Bericht, dass Peter angeblich dachte, dass er krank wäre.
Ja, irgendwann glaubst du es wahrscheinlich sogar, wenn es dir immer, ne?
1988 ist die Pinochet-Diktatur in ihrer Endphase. Um die Colonia Dignidad zu schützen, erfolgt eine große Umstrukturierung. Um die Sekte vor der Auflösung zu schützen, gründet man die Nachfolgeorganisation Villa Baviera, zu Deutsch Bayerisches Dorf. Auf insgesamt 23 unterschiedliche Aktiengesellschaften werden Ländereien und Besitz aufgeteilt. Eigentümer sind dabei nur etwa 20 Personen, deren Eltern die frühere Führungsgruppe bildeten.
23 Aktiengesellschaften.
Mhm.
Boah, das ist eine Menge.
1991 endete schließlich die Diktatur von Pinochet und der neue chilenische Präsident Patricio Alvin entzog der Sekte ihren Status der Gemeinnützigkeit. Dadurch entfallen auch sämtliche Steuervorteile. Und nicht nur das, die deutschen Krankenpflegeexamen des Pflegepersonals werden nicht mehr anerkannt und das Krankenhaus der Sekte wird geschlossen.
Schade aber auch.
Ende gut, alles gut, könnte man jetzt meinen. Aber leider ist unsere Geschichte hier noch nicht zu Ende. Schäfer kann die lokale Bevölkerung mobilisieren und so wird das Krankenhaus neu eröffnet, wodurch auch wiederum mehr Eltern auf das vermeintliche Wochenend- und Ferienprogramm für die chilenischen Kinder aufmerksam werden und ihre Kinder bereitwillig im guten Glauben, diese würden dort Bildung erhalten, in die Arme von Paul Schäfer treiben. Eines dieser Kinder ist Cristobal Parada. Er ist 12, als seine Mutter Jacqueline ihn in das Dorf schickt. Sie denkt, ihr Sohn würde hier Bildung erhalten und die deutsche Sprache lernen. Zunächst ist Cristobal fast jedes Wochenende in Parral. dann werden es auch mal 4 oder 5 Monate am Stück. Cristobals Mutter hat Bekannte ein paar Dörfer weiter. Diese schicken ihren Sohn Jamie in das angebliche Internat. Dabei hatten Jamie und Cristobal etwa 3 Stunden am Tag Unterricht bei einem Tutor. Das Bildungsprogramm besteht daraus, dass die Kinder die Hymne der Colonia Dignidad lernen.
3 Stunden lang?
Ich habe auch versucht, diese Hymne zu finden. Ich hätte sie dir gerne vorgespielt, aber leider habe ich dazu nichts gefunden. Den richtigen Namen von Paul Schäfer kennen die Kinder nicht. Sie müssen ihn Ewiger Onkel nennen.
Boah.
Nach dem Unterricht werden auch sie zu körperlich anstrengender Arbeit gezwungen. Jamie berichtet, dass sie Steine schleppen oder heiße Wasserrohre auf den Schultern schleppen müssen. Oftmals erleiden sie Verbrennungen auf der Haut. Eine richtige Schule sieht Jamie nie. Jamie wird in einem kleinen Zimmer im Kinderhaus untergebracht. Dort schläft er zusammen mit einem Erwachsenen, der ihn bewachen soll.
Warum bewachen? Werden die da alle bewacht?
Ja, die werden alle bewacht, damit die nicht flüchten können.
Boah, eigentlich wäre es ja dann schlau, wenn man ja theoretisch eine Position als Bewacher hat. Da könntest du wahrscheinlich noch am einfachsten eventuell flüchten.
Aber das sind ja auch genau die Leute, die am treuesten sind.
Ja, klar.
Und ich muss dich jetzt wirklich noch einmal bitten, tief durchzuatmen, weil es wird jetzt nochmal nicht so schön. Auch Jamie werden von Dr. Hopp Medikamente verabreicht, die ihn ruhig stellen sollen. Oftmals bekommt er einen Apfelsaft, der ihn schläfrig macht. So wird er gefügig und kann keinen Widerstand leisten.
Mm-mm.
Dann wird er zu Schäfer gebracht.
Nein, ich will das gar nicht.
Was er mit ihm macht, realisiert Jamie nicht. Er wird erst wieder klar, als alles vorbei ist. Ihm tut der ganze Körper weh und er kann die Ursache nicht einordnen. Auf diese Art und Weise missbraucht Schäfer etwa 3 bis 4 Jungen am Tag. Seine Anhänger in Führungspositionen bringen die Kinder zu ihm.
Da werde ich sehr sentimental, weil ich mir das einfach bildlich vorstelle, wie da so 2 Bewachertypen kommen, diese Kinderzimmertür aufmachen und sagen, komm mal mit. Und dieser Junge einfach nicht in dem Sinne weiß, was passiert und dann aufwacht und dieser ekelhafte Typ, boah, nee, da bin ich sentimental, wie immer. So, das weitermachen.
Cristobal macht jetzt etwas ganz Kluges. Die Toilette ist der einzige Ort im Dorf, der nicht kameraüberwacht ist.
Das ist nett.
Außerdem sind die Kabinen so klein, dass die Kinder niemand während des Toilettengangs überwachen kann. Cristobal ist nun alleine. Er schreibt einen Zettel. In 2 Sätzen schreibt er an seine Mutter, was Schäfer mit ihm macht. Er schafft es, den Zettel aus der Kabine zu schmuggeln und einem anderen Jungen zuzustecken, der abends das Dorf verlässt. Cristobal bittet ihn, den Zettel seiner Mutter Jacqueline zu bringen.
Also manche dürfen abends dann wieder gehen.
Mhm.
Aber da müssen die sich so sicher sein, dass sie nie was sagen würden. Also da muss das Vertrauen so
ja, stark sein. Ja, oder vielleicht sind das auch einfach Eltern, die das nicht glauben. Das gab es ja leider auch oft, ja, dass Kinder da gesagt haben, pass mal auf, mit mir passiert hier das und das. Und die Eltern haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Und
ja, dann ist es ja okay, weil dir wird ja eh nicht geglaubt.
Jacqueline glaubt ihrem Sohn. Sofort handelt sie und holt Cristobal aus dem Dorf. Unter dem Vorwand, dass sie mit Cristobal seinen Vater in Santiago besuchen möchte, gelingt ihr der Plan. Jacqueline weiß, dass sie den polizeilichen Behörden in der Umgebung rund um die Villa Baviera nicht trauen kann. Und so muss sie sich anderweitig Hilfe suchen. Die Beamten der örtlichen Polizei gehen immer noch in dem Dorf ein und aus und besuchen die Feiern der Sekte. Also fährt sie nach Santiago zur Kriminalpolizei, die als unbestechlich gilt, und bringt so den Stein ins Rollen.
Tolle Frau.
Die Kriminalpolizei beginnt mit ihren Ermittlungen und endlich werden diese nicht aufgrund von irgendwelchen korrupten Beziehungen eingestellt. 1996 gab es die erste richterlich angeordnete Durchsuchung in der Villa Baviera. Jamie Parra, zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt, ist vor Ort. Zu einer Verhaftung von Paul Schäfer kommt es trotzdem lange Zeit nicht. Mehrere Versuche, ihn festzunehmen, scheitern. Zuerst kann er sich erfolgreich innerhalb des Dorfes verstecken. Schließlich flieht er 1997 nach Argentinien.
Boah, da geht mir so auf den Piss.
Erst im Jahr 2005 kann er durch die unermüdliche Suche von Journalisten und eines Anwalts namens Hernán Fernández aufgespürt werden. In Chile wird ihm endlich der Prozess gemacht und er wird wegen Mord, Missbrauch an Kindern sowie wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. 2010 verstirbt Paul Schäfer nach 5 Jahren Haft im Gefängnis in Santiago. Der Prozess gegen andere Sektenmitglieder dauert eine Ewigkeit an. Erst 2013 fällt der oberste Gerichtshof in Chile sein Urteil. Dabei werden mehrere Führungsmitglieder wegen Beihilfe zur Vergewaltigung, manche auch wegen Kindesentführung zu Haftstrafen verurteilt. Der Sektenarzt Hartmut Hopp wird wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
5 Jahre. Ich sag dazu nichts.
Er macht es aber wie sein Anführer Schäfer und entzieht sich der Strafe, indem er nach Deutschland zurückkehrt.
Das klappt dann auch wieder, da checkt das wieder keiner, das ist, der wird so durchgewunken beim Flughafen, steigt in die Maschine ein.
Der deutsche Staat erkennt seine Schuld nicht an und lässt ihn auch nicht nach Chile ausliefern. Die Begründung dabei lautet, dass in dem chilenischen Urteil keine konkreten dienlichen Handlungen nachgewiesen worden wären. Die Schuld von Hartmut Hopp wird damit nicht nur angezweifelt, vielmehr wird Hopp freigesprochen.
Du willst mich doch verarschen.
Und so kann er sich bis heute ein schönes Leben in Krefeld machen.
Bis heute?
Ja, der lebt noch.
Sollen wir dann mal nach Krefeld fahren?
Können wir gerne machen.
Ja, aber wie kann das denn sein? Das Gericht in Chile sagt ja nicht aus Spaß, hör mal, guckt euch den Typen mal an.
Ja, aber Deutschland sagt halt was anderes. Die Villa Baviera wird zudem dazu verpflichtet, an die chilenischen Jungen eine Entschädigungssumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu zahlen. Diesem sind sie nicht nachgekommen. Die Bundesregierung hat dazu inzwischen einen Hilfsfund errichtet, aus dem etwa 10.000 Euro an die Betroffenen gezahlt werden soll. In einer Rede von April 2016 räumt der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier Fehler des Auswärtigen Amtes ein. So sagt er, das Amt hätte entschiedener Deutschen nach pflichtgemäßen Ermessen Rat und Beistand gewähren müssen, wie es das Konsulargesetz vorsieht.
Klasse Ansprache. Die Menschen sind so geschädigt für ihr ganzes Leben, dass ich mich frage, was ist wohl aus denen geworden?
Willy Malessa verriet 2014, wo er die Opfer des Regimes 1978 mit Napalm verbrannt hat. Er lebt auch heute noch mit seiner Frau Edeltraut in Chile.
Die sind zusammengeblieben.
Die haben aber zu einem der Kinder keinen Kontakt.
Warum macht mich das so sentimental? Ich freue mich halt für die. Weißt du, die haben sich so jahrelang über Blickkontakt ineinander verliebt.
Wolfgang Knese hat ein umfassendes Archiv zur Geschichte der Colonia Dignidad erstellt. Den Tag der Verhaftung von Paul Schäfer im Jahr 2005 feiert er als einen der glücklichsten Tage in seinem Leben. Jamie litt noch jahrelang unter den Folgen seiner Zeit in der Sekte. Er hatte Entzugserscheinungen von dem Psychopharmaka, wodurch er sich in der Schule nie richtig konzentrieren und schließlich keinen Schulabschluss machen konnte. Da die meisten seiner Mitschüler Sympathisanten der Colonia Dignidad waren, litt er unter körperlichen Angriffen gegen ihn. Einmal wird versucht, ihn mit dem Auto zu überfahren. Heute lebt auch er in Santiago de Chile. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Er arbeitet in einer Sicherheitsfirma. Cristobal Parada hat einen Sohn bekommen und arbeitet nachts als Installateur für Telekommunikationsanlagen. Zu seiner Mutter hat er engen Kontakt. Ja, und Peter Rahl, über den wir gesprochen haben, der ist dann 2005 mit seiner Frau und seinen, ich glaube, die haben 5 Töchter, nach Deutschland zurückgekehrt. Und dort haben sie ein kleines Häuschen gekauft, was Peter liebevoll saniert. Und er ist mittlerweile selbstständig, indem er andere Gebäude restauriert, saniert, renoviert.
Ich bin gerade so eine Mischung aus Freudentränen. Und doch, der Jamie, der tut mir einfach so leid. Mein Gott.
Ja, zwischen all dem Elend gibt es halt immer noch so ein paar schöne Ausgänge. Also nichts auf dieser Welt kann das jemals wieder gut machen, was den Menschen widerfahren ist. Aber es ist doch schön zu hören, dass manche von denen ein einigermaßen normales Leben führen mittlerweile.
Und die haben nicht aufgegeben.
Ja.
Also wäre ich da in dieser Sekte, ich könnte nicht sagen, ob ich heute noch am Leben wäre. Weil was die da alles mitgemacht haben mussten. Wann hat das angefangen? 1900, schieß mich tot, bis Mitte 2013 in dem Sinne. Diese Zeitspanne. Und ich finde es einfach erstaunlich. Ich habe von diesem Fall noch nie vorher was gehört.
Weißt du, was du auch erstaunlich finden wirst?
Ha.
Die Sekte gibt es bis heute. Also zumindest das Sektendorf gibt es immer noch. Es gibt da auch immer noch Nachkommen, die da leben und immer noch Mitglieder, die dort leben. Auch wenn Paul Schäfer nicht mehr existiert. Hugo Bahr ist übrigens auch in dieser ganzen Geschichte zwischenzeitlich mal geflüchtet aus dem Dorf. Und die Colonia Dignidad, die ja seit ein paar Jahren jetzt Villa Baviera heißt, gibt es immer noch in Chile und man kann dort ganz normal hin Urlaub machen. Es gibt dort ein Hotel, in dem man dann wohnen kann. Es gibt dort Führungen, aber keine Gedenkstätte.
Wer will denn da Urlaub machen?
Naja, das ist halt vor allem halt für Leute, die sich für diese ganze Geschichte interessieren.
Ja, nee. Also ich finde das auch sehr interessant und schockierend, aber ich würde nie dahin fahren können, weil ich mir denke, ich bin an diesem Ort, wo so viel Schreckliches passiert ist. Gut. Ja, bin ich mir unsicher, weil man fährt, also es gibt ja auch viele Leute, die fahren nach Auschwitz, weil man sich dafür interessiert.
Okay, man muss aber sagen, also ohne das jetzt hier irgendwie vergleichen zu wollen, weil das geht
Geht
natürlich
nicht,
nicht,
nee.
natürlich kann man nicht das eine mit dem anderen vergleichen, ist es ja so, in Auschwitz, das ist ja jetzt mittlerweile wirklich eine Gedenkstätte, dass man diese furchtbaren Taten, die damals passiert sind, nicht vergisst.
Na, jetzt
Und es ist
natürlich.
ja auch irgendwo, um die Opfer zu ehren, um nicht zu vergessen, halt, wie gesagt, was dort passiert ist. Und der Unterschied ist aber halt auch, in Auschwitz kannst du halt nicht übernachten. So, ne? Also du fährst nach Auschwitz, um dir das anzuschauen, um dir so bewusst zu machen, was dort passiert ist. Aber niemand würde auf die Idee kommen, da irgendwie ein Zelt aufzustellen und da auf den Gebeinen von den ganzen Leuten da zu schlafen. Und deswegen finde ich das halt noch absurder, weil Fakt ist nun mal, diese ganzen Leichen, die dort verbrannt worden sind, aufgrund dessen, dass man ja die Leichen nie gefunden hat, gelten diese Personen bis heute als vermisst und nicht tatsächlich als Opfer, weil man nicht sagen kann, sind die dort von Pinochet und seinen Anhängern ge gefoltert und getötet worden.
Bin Fix und Foxy. Guck's mich so an.
Ja, weil ich es jetzt ganz spannend finde, dich nach dem Fall jetzt zu sehen. Jetzt haben wir über vieles gesprochen. Es gibt halt auch noch so viele Informationen, da könnten wir 10 Folgen mitfüllen. Ich habe mich jetzt so auf das Wesentliche beschränkt. Es gibt auch Filme über die Colonia Dignidad, unter anderem auch einen, da spielt Emma Watson mit.
Heißt er denn?
Ja, Colonia Dignidad, irgendwie sowas in der Art. Wir
Mal
werden
gucken.
euch das einfach der Vollständigkeit halber bei Instagram verlinken unter Two Nurses and a Crime-Podcast. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen möchte ich ihn nicht empfehlen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz interessant ist.
Ich reflektiere mich gerade so selber, wenn ich weiß nicht, wenn ich andere Podcasts höre über so True Crime und so, denke ich mir so, boah. Hart, aber irgendwie fange ich immer nur an zu heulen, wenn wir beide so aufnehmen. Weil du guckst mich dann auch so an, wie du mich jetzt gerade anguckst. So, oh Gott, nein.
Ja, weil ich halt auf deine Reaktion warte.
Brauchst du schon gar nicht mehr in jeder Folge, weil da fließen immer Tränchen.
Ja, gut, du bist halt auch sehr sentimental und man muss sagen, der Fall war auch krass.
Ja, weil du erzählst und in der Zeit gucke ich aus deinem schönen Fenster und stelle mir das halt alles bildlich vor.
Ja, ich denke, der Unterschied ist, so wenn man Privatpodcasts hört, also ich zumindest höre halt am liebsten Podcasts, wenn ich meine Küche mache. Aufräume, putze, bla bla. Oder generell den Haushalt, dann höre ich das so nebenbei und hin und wieder versinkt man so in Gedanken und konzentriert sich nicht so da drauf. Aber es ist ja jetzt so, wir sitzen nebeneinander und es ist, als würden wir ein Gespräch miteinander
Ja.
führen und nehmen es einfach nur dabei auf. Also ich erzähle dir die Geschichte, du hörst mir aktiv zu, du hast nicht so die krasse Ablenkung.
Ich fahre ja eigentlich immer dabei Auto, ne? Manchmal denke ich mir auch so, hä, was haben die gerade gesagt? Spul doch mal zurück. Weil ich mich natürlich, ne, auf Verkehr konzentrieren muss. Aber das ist schon ein Unterschied, ja.
Und warum es sich sowieso lohnt, uns mal auf Instagram zu folgen, das kann die Posselt euch jetzt erzählen.
Genau, wir haben letztens eine Umfrage auf unserem Profil gemacht und darum ging es natürlich, was wollt ihr gerne so als nächstes hören? Und die Umfrage hat eindeutig entschieden, dass das um Paranormales gehen soll.
Also, dass sich viele auch für paranormale Fälle interessieren.
Yay!
Das ist ja voll unseres.
Total. Dann könnt ihr schon mal auf unsere nächste Folge sehr gespannt sein und euch schon mal seelisch darauf vorbereiten.
Vor allem ich muss mich seelisch darauf vorbereiten, weil Paranormales, das ist überhaupt nicht meins. Weißt du, ich habe immer so eine große Klappe und alles, ne? Aber ich hasse Horrorfilme und vor allem hasse ich wirklich paranormale Sachen, weil ich scheiß mir da so in die Hose, ne?
Dito, und es ist halt, wir beide glauben dran, dass es da irgendwas gibt und ja.
Ja, letzte Tage, ne, da bin ich nachts nochmal ins Badezimmer gegangen. Und ich kann ja, wenn ich am Waschbecken stehe, so schräg hier ins Arbeitszimmer reingucken, ne? Und nur so im Vorbeischweifen habe ich irgendwie so, ja, wie so was aufblitzen sehen, ne? Ich habe so gedacht, ach du Scheiße, was ist ja jetzt schon wieder los?
Habe ich
Weil,
trockene Augen?
ja, weil wie gesagt, das Haus hier, in dem ich wohne, ist ja nun mal auch fast 120 Jahre alt. Es hat schon einiges erlebt. Und ich war direkt so, ja, okay, vielleicht müsste ich mal wieder räuchern und so, ne? Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass meine Katze hier lag und das Licht hat einfach in ihren Augen reflektiert.
Aber das ist ja schön, da wollte ich dir nämlich auch noch erzählen. Eigentlich wollte ich dir eine Sprachmemo gestern machen, aber du weißt ja, kurz bevor man bei mir vor der Wohnungstür geht, geht man ja noch ein Stückchen hoch. Und ich habe so gerade ausgeguckt und ohne Scheiß, als ich so ein bisschen nach rechts geguckt habe, sah das aus, als würde unten jemand stehen und mich angucken. Das sah irgendwie aus wie ein Schatten. Dann habe ich einmal so gemacht und dachte mir so, hä, das ist doch das Treppengelände. Und das hatte ich jetzt schon öfters.
Bestimmt der Lothar, dein
Nee.
Nachbar, der da
Also
ausgezogen
ich habe
ist.
kein Gesicht, aber es sah aus, als würde da jemand stehen und dann dachte ich mir so, nein, stopp, das ist nur mein Treppengeländer. Aber bei mir, wie ihr jetzt alle schon wisst, irgendwann wird er sein. Und irgendwann, Leute, so wahr ich hier sitze, wird sich das klären. Bestimmt.
Ja, ich habe da Salbei liegen. Wir können immer noch ausräuchern
Ich
bei
glaube, ich
dir.
nehme mal einen mit.
Ja, mach das mal. Ich werd hier auch ausräuchern. Ich habe das ja gemacht, bevor wir hier eingezogen sind. Aber so manchmal habe ich noch so ungute Schwingungen. Mein Gott, wie sich das jetzt anhört,
Ist doch
ne?
egal.
Wenn ich so sage, so Schwingungen, wo wir auch wieder beim Thema Trash-TV sind, ne? Wenn ich sowas erzähle, dann kommt mir direkt so, kennst du diese Dani, die so auf Sahne steht? Von RTL 2 von früher, von Family Stories?
Och, die haben uns so letztes Jahr angeschaut.
Ja.
Stimmt, die sind auch so Schwingungen.
Ja.
Also bei meinen Schwingungen könnte ich so einen ganzen Salbeibündel essen. Um vielleicht ein bisschen von innen gereinigt zu
Ja,
werden.
das bringt ja nichts. Wir werden bei dir die Bude räuchern und ich werde hier am Wochenende auch meine Bude räuchern.
Okay.
Ja, also ich würde jetzt an dieser Stelle so langsam mal zum Ende kommen und sagen, passt auf euch auf, lasst euch nicht von irgendwelchen Sektenmitgliedern ansprechen, ob ihr mitmachen möchtet.
Und bleibt immer auf der Hut.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen.
Tschüss!